Herzlich willkommen hier heute zu diesem Video und auch zum Podcast. Das Ganze wird es auch wieder auf unserem Podcast hier geben. Und wir sind heute hier in Dormagen in der Nähe von Düsseldorf bei einem sehr besonderen Gast, der gerade neben mir sitzt. Und wir werden heute, denke ich, ein cooles Interview haben und über einige Dinge sprechen. Und ja, ich bin hier auch schon voll ausgerüstet. Wir sind hier gerade reingekommen, haben erstmal hier noch ein paar Sticker bekommen. Die Tasse hier auch hier schön gebrandet und auch hier bei mehr Geschäft nämlich, wenn du gerade das Video schaust. Und ja, neben mir sitzt der Pascal und schön, dass wir heute da sein dürfen und hier ein bisschen quatschen können.
Cool, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich fühle mich geehrt und schön, dass wir dieses Interview und die Podcast-Reihe aufnehmen können.
Ja, ja. Also ich kenne euch auch schon jetzt seit ein paar Monaten, also da habe ich euren Channel mal gefunden, so im Internet und auch mir einige Videos angeschaut. Also da eine super Content-Quelle, wenn ihr da was ums Thema Online-Marketing braucht und generell ums Thema Verkaufen, da seid ihr wirklich Spitzenklasse in Deutschland. Ich kenne keinen besseren Kanal da.
Danke, danke.
Und macht wirklich super Content und täglich zwei Videos, ne?
Ja. Zwei Videos. Sehr zum Leidwesen meines Bruders, weil der mehr macht als ich. Aber zwei Videos, ja.
Das ist ordentlich. Also ich habe auch mal früher einen Monat lang so ein Video einen Tag gemacht, aber das war schon ordentlich dann. Also das ist echt cool, was ihr da macht.
Ja, vielen Dank. Macht auch viel Spaß.
Wie lange wollt ihr das mal machen, so ein Video am Tag?
Zwei Videos am Tag, meinst du? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also vielleicht werden die Taktung irgendwann mal drosseln auf ein Video am Tag. Aber ich glaube, bei einem Video am Tag werden wir dann auch bleiben. Also mal schauen. Ich habe keine Ahnung.
Echt cool. Ja, cool. Ich würde sagen, wir starten ins Interview rein. Erstmal vielleicht so ein bisschen zur Vorstellung. Ich denke, einige werden dich hier vielleicht auch noch nicht kennen, weil es auch nochmal eine ganz ein bisschen andere Zielgruppe ist, als die ihr habt. Also vielleicht so eine kleine Vorstellung, was du so machst, wer du bist und ja, dazu vielleicht ein bisschen was am Anfang.
Ja, cool. Also vielen, vielen Dank. Mein Name ist Pascal Fey. Ich bin 37, habe mit 22 mein erstes Unternehmen gegründet. Nachdem ich studiert habe, muss man fairerweise sagen, einen Tag. Also ich war einen Tag in der Uni und habe dann mein erstes Unternehmen gegründet. Das ist tatsächlich so passiert. Das Schöne ist ja, wenn du, also mir war immer klar, dass ich mich selbstständig machen möchte, dass ich ein Unternehmen gründen möchte, weil ich unanstellbar bin. Das geht schlichtweg nicht. Und das wusste ich irgendwie so tief wie mir drin auch schon als Jugendlicher. Geht vielleicht auch vielen so, ja, man hat so diese Idee in sich, gar nicht so konkret mit was, aber dass man das machen möchte. Und meine erste Geschäftsidee hatte ich dann aus den USA. Ich hatte knapp ein halbes Jahr mal in den USA, habe ich gelebt. Und in Salt Lake City, wo man echt nicht leben muss. Und es wird noch viel schlimmer, ich lebte im Süden von Salt Lake City, in Nephi, wo es ungefähr 600 Einwohner gibt. Und habe das getan, was man dort macht, am Telefon Mundharmonikas verkauft. Das war tatsächlich so. Ich habe für ein Unternehmen am Telefon Telesales gemacht, mit 21, 22 und Mundharmonikas an Musikgeschäfte verkauft. Das war eine sehr coole Erfahrung. Und habe in den USA eine Geschäftsidee kennengelernt, nämlich Vermittlung von existenzgründungsinteressierten Menschen an Franchise-Systeme. Mhm. Franchise-Systeme, sowas wie McDonald's und Co. Die suchen alle Franchise-Nehmer, finden aber in der Regel nur schwer welche. Deshalb gab es diese Geschäftsidee, werde Broker, berate existenzgründungswillige Menschen und motiviere sie dazu, anhand ihres Interessensprofils in gewisse Branchen zu gehen, sich bei gewissen Franchise-Systemen zu motivieren, zu bewerben. Und die genommen werden, dafür kriegst du dann halt eine Provision von Franchise-Firmen. Und dann habe ich dazu eine Internetseite auch aufgebaut. Das dauerte allerdings alles ein paar Jahre. Ja, und das waren viele Aufs und Abs und ja. Hat aber am Ende ganz gut geklappt. Ich konnte dann ein paar Teile dieses Unternehmens auch ganz brauchbar verkaufen. Und irgendwann merkte ich dann so mit Ende 26, Anfang 27, ich möchte gerne was Neues machen. Ich brauchte ein neues Umfeld und suchte bewusst nach einem Mentor. Also ich habe das einfach gemerkt. Also meine Peer Group war am Limit. Ich habe mir immer Menschen gesucht, von denen ich richtig lernen konnte. Und die Menschen in meinem direkten Umfeld, da merkte ich einfach jetzt, okay, da war ich jetzt mehr oder weniger der Mentor. Also brauchte ich einen neuen. Ja, das ging Hand in Hand so auch dann mit dem Verkauf meiner Firmenanteile, so dass ich dann gedacht habe, was machst du denn jetzt? Können wir so ein bisschen umgucken? Und dann kam der Zufall ins Spiel und ich hatte einen meiner Geschäftspartner dann kennengelernt und dann haben wir eine Nagelstudio-Kette gekauft. Völlig untypisch. Ja. Ich war schon immer ein Unternehmer, dem die Geschäftsidee nicht primär wichtig war. Sondern nicht geblieben ist, halt einfach Unternehmen aufzubauen und zu verkaufen. Und solange ich ethisch und moralisch mit dem, was das Unternehmen macht, leben kann, mache ich. Also Waffen verkaufen, Menschenhandel und so, würde ich jetzt nicht tun, Drogen, Zigaretten würde ich auch nicht machen. Aber alles andere, let's go. Und deshalb fand ich diese Idee Nagelstudio-Kette sehr interessant, weil wir das Ziel hatten, sie über Franchise zu expandieren. Und wir waren auch immer sehr gut darin, Franchise-Nehmer zu finden. Wir hatten so 250 Bewerber im Monat, was viel ist, wenn du dir mal im Vergleich McDonald's anguckst. Wir haben so 200, das heißt, wir hatten mehr. Warum? Weil wir wussten, wie es geht, übers Internet. Und dann versuchten wir, dieses Unternehmen zu expandieren. Allerdings war das Problem, es war so 2008, dass unsere Existenzgrundlage keine Finanzierung mehr bekommen haben. Und wir haben die zu Banken geschickt mit Businessplänen, die hatten noch richtig Eigenkapital, 20-30%. Brauchte so rund 100.000 Euro, um so eine Freshnails Beauty Lounge zu eröffnen. Aber die haben schlichtweg die Finanzierung nicht mehr bekommen, womit unser Geschäftsmodell im Prinzip tot war. Weil ein Franchise-System lebt davon, dass du expandierst und wächst. Und wenn du unter einer kritischen Grenze bist, wir hatten glaube ich 26 Stores, dann rechnet sich das noch nicht. Also 26 haben wir geschafft, aber mehr schlichtweg nicht. Und so nach 3-4 Jahren hatte ich mehr oder weniger alles Geld verbrannt, was ich hatte. Also mehr nochmal all in gegangen, das war nicht wenig Geld, ehrlich gesagt. War ich an dem Punkt, dass ich sagte, macht keinen Sinn mehr, ich gebe auf. Also ich lasse es. Und wichtige Unternehmerlektion, da kam dann mein Mentor ins Spiel, der neue Geschäftspartner, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der sagte, Pascal, weißt du, als ich damals mein erstes Unternehmen gegründet habe, der hat es an die Börse gebracht und dann für 140 Millionen Euro verkauft, also auch ein guter Unternehmer, sehr bekannt in Deutschland. Der sagte, als ich damals mein Unternehmen gegründet habe, das habe ich 10 Jahre gemacht, nach 8 Jahren hatte ich genau zero. Die letzten 2 Jahre waren es. Du musst durchhalten. Und ja, es war fast gruselig, weil ein paar Wochen später, wir haben mit dieser Beauty-Studio-Kette natürlich bei Großhandelsunternehmen unsere Waren gekauft für die Studios. Und ein paar Wochen später ging einer unserer Zulieferer pleite, ein Großhandel, bei dem wir die Produkte gekauft haben. Und dann haben wir uns gefragt, wieso geht der pleite, weil die Produkte sind eigentlich gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben mehr oder weniger mit dem letzten Geld dann diesen Großhandel kaufen können, aus der Insolvenz heraus, über einen Asset-Deal, und hatten dann die Idee, okay, mit Kosmetik kennen wir uns aus, mit Kosmetik und Nagelstudios auch, weil wir hatten eine eigene Kette, lass uns doch versuchen, diesen Großhandel, was ein Versandhandel war, B2B, mit modernen E-Commerce und Online-Marketing-Techniken aufzubauen. Und das haben wir dann getan, um die Story kurz zu machen. Der war hinterher vielleicht so, als wir ihn übernommen haben, noch bei 500.000 Euro Jahresumsatz. Ja. Und am Ende waren wir bei knapp 10 Millionen Euro Jahresumsatz nach 5 Jahren. Und das war für mich persönlich der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, das ist so groß, größer traue ich es mir in der Branche nicht zu aufzubauen. 20% Marktanteil als Luxus, als Premium-Großhandel ist das schon eine ganze Menge. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich noch was anderes machen und ziehe mich operativ aus dem Kosmetikmarkt zurück. Also eine tolle Lektion, ja. Durchhalten, du weißt nie, welche Opportunities um die Ecke kommen, wo du links oder rechts abbiegst. Bleib dir aber treu. Das sind wir auch, ja. Wir sind unserer Branche Kosmetik treu geblieben. Zwar war die Ursprungsidee, irgendwie ein Franchise-System im Nagelstudio-Bereich zu skalieren und aufzubauen. Am Ende wurde es dann Kosmetik-Großhandel. Aber das ist eben der Punkt, eine wichtige Lektion. Halte durch, du weißt nie, wo du abbiegst. So. Und das, was wir dort mit diesem Kosmetik-Großhandel gemacht haben, nach 3-4 Jahren, als wir merken, oh, das ist jetzt wirklich echt erfolgreich, haben uns überlegt, kann man das nicht in Serie machen? Dann haben wir eine Beteiligungsfirma gegründet und sind darauf spezialisiert, angestaubte Versandhandelsunternehmen zu erwerben, die in der Regel ein Nachfolgethema haben. Ja, es gibt ja so viele Versandhandelsunternehmen da draußen, der Besitzer ist irgendwie 70, Kinder wollen nicht oder es gibt keine Kinder, die es übernehmen können, also muss er irgendwie Fire Sale machen, muss das Ding verkaufen. Das sind genau unsere Targets. Solche Objekte, da gehen wir rein, da investieren wir und versuchen in der Regel 2 Dinge. Auf der einen Seite Kosten zu reduzieren, indem wir so Sachen wie Logistik, Finance, Buchhaltung und Co. zusammenlegen, dadurch Kostenersparnis haben. Und auf der anderen Seite durch Marketingtechniken, Direktmarketing, Versandhandel, Online, E-Commerce, den Umsatz zu steigern. Dann hast du idealerweise 2 Effekte, Kosten runter, Umsatz rauf. Klingt in der Theorie toll, in der Praxis klappt das sehr oft nicht, aber ab und an klappt es eben auch. Und das ist das, was ich so den ganzen Tag eigentlich mache. Versandhandel, ganz, ganz viel Vertrieb, Verkauf, sehr, sehr stark online-lastig, Online-Marketing, E-Commerce. Und das Ganze so ein bisschen unter dem Radar. Es gibt ja so diese Gründerszene in Deutschland, die ganze E-Commerce-Szene. Vielleicht, ich bin ja jetzt wahrscheinlich nicht ganz unbekannt, aber ich versuche trotzdem unterm Radar zu bleiben, weil wir auch in Nischen gehen, wo Samba und Co. nicht reingehen würden. Das ist denen zu klein, aber für uns reicht das. Da sind wir unterwegs und das mache ich in 3 Märkten. Kosmetik, Fitness und amerikanische Lebensmittel. hier in dem Standort, wo wir gerade sind, ist auch unsere Zentrale für AmericanFoodForYou.de, Deutschlands größte Webseite zu
finden.
Genau.
Passen rum.
Genau, für amerikanische Lebensmittel, die importieren wir und verkaufen die B2B, wie aber auch B2C über unseren Webshop. Unten ist unser Lagerplatz aus allen Nähten. Und dann haben wir noch unsere Marke My Daily Yes. Da sieht man hier so ein paar Produktchen. Nutrition, ne? Nahrungsergänzungsmittel, die wir auch E-Commerce, Online-Marketing technisch verkaufen.
Ja.
Und das sind so die drei Märkte.
Ja,
ja, das ist das, was wir machen.
Eigentlich viel.
Praxis pur.
Ja. Also eigentlich keine Erfahrung und
keine Erfahrung, dabei. Theorie.
Ja, ja, boah, eine wirklich heftige Story. Also ich persönlich habe auch einiges von euch, wie gesagt, auch schon gesehen und ich wusste noch nicht, dass ihr wirklich so viel überall so ein bisschen auch eure Hände damit drin habt und krass.
Das ist ja auch über die Jahre entstanden, muss
man sagen. Ja, klar.
Also ich rate allen Unternehmern immer, auch angehenden, verzettel dich nicht. Nicht auf vielen Hochzeiten tanzen. Wenn man dann meine Story hört, denkt man so, aha, der soll mal die Schnauze aufreißen. Ne? Aber auf der anderen Seite bin ich sehr fokussiert. Das ist einfach so. Weil ganz ehrlich, ob du Nutrition verkaufst oder Nagellack, die Gesetzmäßigkeiten sind die gleichen. So, und um die geht es. Wenn du die perfektioniert hast, dann kannst du es dir leisten, wenn du auch eine entsprechende Mannschaft hast, in verschiedene Ventures zu gehen und etwas breitere Klaviatur zu spielen.
Ja. Was ich daran sehr cool finde, du hast ja damals in Amerika schon im Endeffekt dann diesen Skill angeeignet, das Verkaufen, somit hast du halt gestartet, so auf einem sehr einfachen Level für jemanden.
Ja.
Und diesen Skill dann letztendlich immer wieder genutzt, um dich in weitere Bereiche damit einzuarbeiten. Sag ich mal, du hast diesen Skill nicht immer nur auf andere Dinge wieder angewandt. Und ich habe auch gemerkt, besonders so im letzten halben bis Jahr, dass halt wirklich der Skill des Marketings, des Verkaufens.
Ja.
Du hast als Unternehmer verkaufen wir immer was.
Genau.
Man hat immer ein Produkt, physisch, digital, genau. Software oder sonst was und da ist das einfach unabdingbar und so wichtig, dass man das einfach drauf hat.
Überall, es gibt die gute ABC-Regel, Abschluss bringt Cash. Und am Ende sind wir alle im gleichen Business der Welt unterwegs, das heißt verkaufen.
Ja.
Und ganz ehrlich, nicht nur als Unternehmer oder Unternehmer bist du Verkäufer, sondern du bist in deinem gesamten Leben Verkäufer. Ja? Wenn man irgendwie eine Frau kennenlernt oder als Frau einen Mann oder als Mann Mann, meinetwegen auch, da versucht man sich ja auch, wenn man sich kennenlernt, versucht man sich ja zu verkaufen. Ja? Du gehst ja nicht zu deinen Zukunftsfreunden und sagst, hör mal, ich bin der größte Loser, aber wie wäre das? Ja? Sag's ja nicht, sondern du verkaufst dich. Ja? Von daher geht's um Verkaufen. Mich hat das immer schon fasziniert, welche Knöpfe man so im Kopf anknipsen muss und wie man auch vor allen Dingen Benefits kommuniziert, um Menschen dazu zu kriegen, ja, möglichst das zu tun, was man will. Ja? Darum geht's. Also, ja.
Nochmal ganz am Anfang, bis dahin, du hast nicht studiert, also du hast einen Tag studiert.
Also nicht studiert quasi.
Ja, also das ist ganz interessant, weil Hannes hier ist jetzt übrigens auch gerade hier neben uns und ich habe beide auch angefangen zu studieren und nach 2 Monaten auch gesagt, das ist irgendwie gar nicht für uns, das kann ich mir innerhalb von einem Monat alles selber beibringen, was ich da in dieser langen Zeit jetzt, das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß und ich denke, das geht vielen so und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, auch einfach praktisch zu werden und die umzusetzen. Und da nochmal direkt die Einstiegsfrage, ich denke, du kannst es dann wirklich bestätigen, oder dass du halt auch sagst, dass man praktisch, also Leute, dass du praktisch angefangen hast, direkt umzusetzen, zu lernen, sehr viel gelernt hast und wirklich diese praktische Erfahrung, weil ich hatte.
Total. Ich meine ganz ehrlich, Trial and Error, ja. Ich sag mal, ich habe 49% falsch gemacht, 51% richtig, von den 2% kann ich ganz gut leben. So. Ja. Aber das am Ende sind alles Erfahrungen. Ne?
Ja, das stimmt, das stimmt.
So.
Und jetzt nochmal kurz, um ein bisschen am Anfang nochmal ranzuknüpfen. Du hast sozusagen dein erstes Business aufgebaut, verkauft und dann mit dem Geld in weitere Ventures investiert, die du dann gedacht hast. Und finde ich übrigens eine sehr coole Methode und ich denke, dass dort vielleicht einige auch am Anfang gesagt hätten oder einige nach dem ersten Exit, sage ich schon mal, gesagt hätten, hey, ich setze mich zur Ruhe erstmal, mach erstmal ja nichts und du direkt wieder reinsteigst und sagst, hey, ich möchte irgendwas größer machen, ich möchte jetzt wieder ausbauen und hier wieder Geld reinstecken.
Also zunächst einmal war der Exit jetzt nicht so, als dass ich gesagt hätte, ich höre auf zu arbeiten. Ich meine, klar, vielleicht für eine gewisse Zeit, aber nicht auf Dauer. Aber auf der anderen Seite sind viele sehr erfolgreiche Unternehmer, die ich kenne, die machen es echt nicht des Geldes wegen. Das Geld ist super, ich meine, ich liebe Geld, keine Frage. Ist ein tolles Vehikel, ist eine tolle Energieform, aber das kommt sowieso von selbst. Und wenn das mal nicht mehr so die zentrale Rolle spielt, dann muss man sich mal fragen, wieso mache ich das Ganze? Und das Warum zu kennen, ist halt echt wichtig. Ja? Und ich sage es ganz ehrlich, ich gehöre nicht zu den Unternehmern, die die Welt verbessern wollen. Also will ich schlichtweg nicht. Ne? Ich freue mich, wenn unsere Kunden unsere Produkte toll finden, aber verbessere ich die Welt mit Barbecue-Soßenverkauf? Nein. Mit Nagellack auch nicht zwingend.
Frauen freuen sich.
Ja, die Frauen, nee. Und das finde ich auch schön. Ne? Also das finde ich toll. Ich habe vorhin auch gesagt, so Dinge, die ich moralisch, ethisch nicht vertreten könnte, würde ich nicht verkaufen. Aber ich bin jetzt nicht Steve Jobs, der sagt, wir wollen irgendwie ein Nintendo-Universum hauen. Also das bin ich halt schlichtweg nicht. Ich bin mehr so der Highscore-Typ, Goldmedaillen sammeln. Ich liebe es einfach, Firmen aufzubauen und Erfolge zu feiern. So, darum geht's. Und das ist oft vielleicht auch so Tick ins Ungesunde gehend. Also so ein bisschen so, wann ist denn dann eigentlich Schluss? Ne? Also Butterbrot kaufen kann ich mir, ob ich jetzt arbeiten gehe oder nicht. Das ändert mein Leben nicht mehr. Aber deswegen macht man es halt nicht, ne? Sondern Goldmedaillen sammeln. Also warum Michael Phelps, der berühmte Schwimmer, ja? Wieso hat er sich zu den letzten, was war das, Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaft? Ich weiß gar nicht mehr.
Weiß auch nicht mehr, genau.
Retired, zurückgekommen und hat mitgeschwommen, Goldmedaillen. Warum hat er das gemacht? Der Junge kann schwimmen, der hat alles gewonnen, hat es trotzdem nochmal gemacht, ja, weil er sich selbst beweisen muss. Einfach, ne? Und das ist so ein bisschen diese sportliche Komponente, die ich im Unternehmertum auch sehe. Das spielt bei mir eine große Rolle.
Das ist mir ganz genauso. Ich liebe auch diese Challenge dahinter, ja. Irgendwie sich immer zu verbessern und immer mal herausfordern zu haben. Und ich denke, das ist auch sollte oder ist bei vielen, die sehr erfolgreich sind, der größte Motivation. Du sagst, diese Goldmedaillen sammeln, da kann man sich das nochmal so ein bisschen verdeutlichen, auch vielleicht nochmal so auf den Sport.
Ja.
Was war so damals so bei deinen ersten Firmen so ein bisschen der größte Fehler, den du gemacht hast? So, wo du sagst, hey, puh, hätte ich jetzt auch lieber anders gemacht. Also vielleicht in der Morgen, als wir Sachen so einfach machen.
Also ganz anfangen. Ich hätte mich viel eher um zwei Themen kümmern müssen. Auf der einen Seite sicherlich um das Finance-Thema. Ich habe Finance, Administration, Buchhaltung immer völlig ignoriert. Irgendwann habe ich mir natürlich dann Mitarbeiter in diesem Bereich geholt, aber ganz ehrlich, Mitarbeiter kannst du nur führen, wenn du dich selber in dem Bereich auskennst. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Unternehmer irgendwie eine Buchhalterausbildung machen muss, aber so die Grundsätzlichkeiten musst du einfach kennen. Ne? Du musst wissen, welche Steuern anfallen und in Zukunft anfallen können. Und wann das Finanzamt kommt und sagt, Mensch, nach 3 Jahren übrigens hätten wir jetzt gerne mal die Gewerbe- und sonstige Steuer für das Jahr 20x und im Übrigen auch schon Vorauszahlung fürs nächste Jahr. Also das bringt dann halt einfach keiner bei. Da hätte ich mich früher mit auseinandersetzen müssen. Und das Zweite ist, ich bin ein Riesenfreund davon, mit meinen Firmen Zielgruppenbesitz aufzubauen. Ich sage mal, Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. Und das bedeutet, ich hätte schon viel früher Listen, E-Mail-Listen aufbauen sollen. Ich habe zwar recht früh mit Internetmarketing begonnen, irgendwie 2003, aber E-Mail-Listen aufzubauen, habe ich erst 2006 mit angefangen. Das hätte ich deutlich eher machen sollen.
Ja. War das damals auch 2006 noch die goldene Ära der E-Mail-Listen, was für Open Rates hatte damals so?
Nicht zwingend, nee. Das war eigentlich nicht unbedingt höher als heute, ehrlich gesagt. Okay.
Das ist eine interessante Entwicklung.
Nicht unbedingt höher, muss ich sagen. Generell war Online-Marketing einfacher, weil Google AdWords zum Beispiel zu schalten, es gab schlichtweg keine Richtlinien. Ne? Ja. Du konntest alles machen bei Google. Google hat mich gefragt. Wir haben Kampagnen geschaltet, die waren echt lustig. Ne? Und die Klickpreise waren viel billiger. So Sachen, die haben sich halt geändert. Ne? Oder Webseiten so aufzubauen, da Sachen drauf zu schreiben, also werbetexttechnisch jetzt, das hat bei Google keinen gejuckt. Ne? Heute gucken da Leute drauf und sagen, nee, den Satz darfst du aber so nicht schreiben, weil. Das waren lustige Zeiten. E-Mail-Marketing gar nicht so sehr, es hat sich gar nicht so sehr geändert.
Ja. Darauf gehen wir gleich auch nochmal ein, wie so ein bisschen das Marketing überhaupt verändert hat, weil ich dort auch so ein bisschen das Gefühl habe, da können wir gleich nochmal drüber reden, dass sich das über die Jahre sehr wenig verändert und wir im Endeffekt heute mal gleich
absolut
ansprechen können.
100%
würde ich sagen. Gehen wir gleich nochmal auf ein. Eine Sache jetzt auch, wir sehen hier ein super großes Team mittlerweile hinter dir. Wann hast du damals gestartet mit dem, oder wann war damals bei dir der erste Punkt erreicht, wo du sagst, hey, ich brauche Unterstützung und hast du vielleicht auch einen Geschäftspartner, der erstmal die Unterstützung braucht und wann hast du dir über die ersten Mitarbeiter Gedanken gemacht?
Relativ schnell. Ich schätze mal, das war ein halbes Jahr, als ich gemerkt habe, ich kriege das schlichtweg alle nicht hin, insbesondere administrative Abarbeit, da habe ich mir dann eine Assistentin geholt. Das war meine erste Mitarbeiterin, weil ich sage ganz genau, ich hatte null Ahnung von Mitarbeiterführung. Und für mich war das so, ja, die macht die Dinge, auf die ich keinen Bock habe und ich gebe mir das einfach und fertig. Also von Führung, von Anleitungen, von Prozessen, null Ahnung. Und dann kam natürlich das, was kommen musste, wenn du einen Mitarbeiter nicht führst und nicht klar sagst, das ist zu tun in der Reihenfolge der Zeit, dann machen die, was sie wollen. Und dann ist das Ergebnis am Ende, dass du mehr Arbeit damit hast als ohne Mitarbeiter. Gibt auch ein sehr, sehr schönes Buch, was ich allen angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch allen, die schon ein Business haben, empfehlen kann. Und zwar Michael Gerber, The E-Myth, The Entrepreneurial Myth sozusagen, also der Unternehmermythos. Der Subtitel heißt, warum die meisten kleinen mittelständischen Unternehmen scheitern und was sie dagegen tun können. Und von ihm stammt auch dieser Satz, am Unternehmen, nicht im Unternehmen arbeiten, den mittlerweile sehr viele nutzen, die wenigsten davon wissen, was das eigentlich bedeutet. Und der sagt, du musst dein Unternehmen so aufbauen, als hättest du das Ziel, da einen Prototypen draus zu machen, den du 100-fach multiplizieren kannst. Und du musst das Unternehmen so aufbauen, dass es unabhängig von dir funktioniert. Dein Business ist nämlich ein Vehikel, mit dem du dein Primärziel in deinem Leben erreichst. Primärziel kann sein, ich will reich sein, ich will eine Yacht haben, ich will, keine Ahnung was, nackt den Himalaya hochklettern. Völlig hoch. Jeder kann ein eigenes Primärziel haben. Aber dein Business muss dir das ermöglichen. Dein Business ist ein Werkzeug. Und das geht nur, wenn das Business ohne dich funktioniert. Und er bringt dir in diesem Buch genau bei, wie du ein Business so aufbaust, dass das machbar ist. Und eine Kerndisziplin dabei ist es, für alles Prozesse und Anleitungen zu schaffen. Weil wenn du genau Anleitungen hast, die im Prinzip ein Schimpanse kapiert, ja, dann machst du dich überflüssig. Und das ist die Idee, ne? Also das Buch kann ich jedem wärmstens empfehlen. Ich habe übrigens eine handsignierte Ausgabe zu Hause.
Wunderbar zu kriegen. Cool.
Also von daher, das war meine allererste Mitarbeiterin und katastrophale Fehler habe ich gemacht, ja.
Was war so ein Fehler? Also einmal Anleitung hast du schon gesagt.
Genau, ich habe keine Anleitung gemacht. Also hat sie sich selber ihr System überlegt, was du sie verstanden hast, ich aber nicht. Das heißt, wenn sie krank war, lag der Laden, stand still. Ich so, ja, wie soll ich es jetzt machen? Ich kann nicht mal auf die Dateien drauf, die sie hatte. Also alles null prozessual, null dokumentiert und völlig individuell auf sie zugeschnitten. Klappte nicht. Ne? Das war so der größte Fehler.
Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich und ich denke generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidung, die richtige Launch-Strategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten 4 Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf einen Warenwert von mehreren 1.000 Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMZ Ventures. Und AMZ Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von 0 auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000 Euro Grenze mitentwickeln. Und genauso war es eben damals auch mit Jens, dass wir mit ihm dann angefangen haben zu arbeiten in AMZ Ventures. Und mit unserer Hilfe hat er dann recht schnell die Ware abverkauft bekommen, sein Geld wieder rausbekommen. Und derzeit haben wir bis jetzt schon 3 neue Produkte mit ihm zusammen gesourced, auf den Markt gebracht, die sich sehr erfolgreich verkaufen und richtig starke Gewinne abwerfen. Insgesamt bekommst du dort nicht nur die Unterstützung von 1 oder 2 Personen, sondern von über 20 der Top-Experten aus ganz Deutschland. Unternehmer, die bereits 7-stellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt seit AMZ Ventures zu 100% auf persönliche Betreuung, unter anderem 1:1 Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du hier keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amzventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amzventures.de vorbei und bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMZ Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
Und wie führst du heute deine Mitarbeiter? Mal als Vergleich, was machst du heute anders? Wie gehst du damit um, wenn du jetzt mit deinem Team hier, ja, heute eben, wir kamen rein und dann gab es erstmal schön ein paar Späßchen, coole Videos aufgenommen. Ihr habt eine ganz lockere Atmosphäre, muss man sagen. Es ist sehr freundschaftlich, alles ist wirklich sehr persönlich.
Ich habe 2002 ein Buch gelesen von Reinhard Sprenger, das Prinzip Selbstverantwortung. Das ist auch ein Personalprofi. Und das Prinzip Selbstverantwortung bedeutet, ja, genau das, was es eigentlich sagt. Übertrage den Menschen Verantwortung, aber setze auf das Prinzip Selbstverantwortung. Das bedeutet für mich als Unternehmenslenker, dass ich bin ein Riesenfan von schlauen Leuten. Ich möchte schlaue Leute haben mit hohem Maß Eigenverantwortung und hohem Engagement. Die haben den Vorteil, aus ihrer Sicht, dass sie bei mir sehr viele Freiheiten haben. Sehr flache Hierarchien, kein Diktat, wie viel sie anzufangen, wann sie zu gehen haben, aber eine klare Erwartungshaltung, was Output angeht. Es gibt diesen schlauen Satz, I appreciate efforts, I pay for results. Mhm. Mir ist am Ende wurscht, wie lange jemand sitzt, ich zahle für die Ergebnisse. Und diese Freiheit zu geben, da kann auch nicht jeder Typus mit umgehen. Es gibt Menschen, die brauchen diese ganz klaren Korsätze, diese typischen Konzernarbeiter. Ne? So dieses morgen Siemens-Stempelkarte rein, 11.30 Uhr Mittagspause, ne, und so weiter, 10.30 Uhr Knoppers. Das ist hier halt nicht. Ja, sondern wir haben hier sehr freies Arbeiten, aber jeder weiß sehr klar, welche Verantwortung er hat. Zudem unterscheide ich zwischen Fachkarrieren und Führungskarrieren. Fachkarrieren sind halt Leute, die haben einen klaren Fachbereich und werden den auch behalten und haben auch gar keine Ambitionen auf Karriere. Und Führungskarrieren sind halt anders zu behandeln. Du musst auch als Führungskraft anders behandeln. Die haben eine Karotte da hängen, die wissen, wo sie hinkommen können, wissen aber von Beginn an, dass sie auf diesem Weg sind und auf diesem Weg wissen sie auch, dass ich an sie eine andere Erwartungshaltung habe. Sie müssen halt ihren Bereich führen. Und zur Führung gehört dann eben auch, dass sie ihren Bereich dokumentieren. Ich erwarte von jedem Mitarbeiter, dass er neue Dinge dokumentiert, niederschreibt, in der Dropbox speichert, etc., so dass jeder Mitarbeiter, klingt böse, aber ist halt so am Ende, auch austauschbar ist. Nicht, dass ich sie austauschen will, aber was, wenn jemand mal krank ist? Oder ein Freund, ein ganz, ganz enger Freund von mir nennt das den Busfaktor. Der Busfaktor besagt, was passiert, wenn der Typ vom Bus überfahren wird? Es muss ja weitergehen. Das Gleiche gilt übrigens für mich. Das ist auch der Busfaktor. Wenn ich überfahren werde, muss das Ding ja auch weitergehen. Jede einzelne Firma. Und so mache ich das mit meinen Mitarbeitern. Also alle wissen, dass wir am Unternehmen arbeiten, dass wir Prozesse schaffen, dass wir Standards schaffen, nach diesen Standards arbeiten. In manchen Firmen arbeite ich mit sogenannten Wikis, ne, über Google Sites zum Beispiel. Ganz klar dokumentiert, pro Abteilung gibt es einen Menüpunkt und da sind die einzelnen Bereiche dokumentiert. Wenn wir in unserem Webshop für amerikanische Lebensmittel eine Aktion haben, dann gibt es einen Leitfaden dazu, wie diese Aktion funktioniert. Was musst du tun? Was sind die ganzen Bestandteile dieser Aktion? Wie änderst du eine Grafik, eine Promografik auf der Startseite vom Shop? Das muss alles dokumentiert sein. Und so arbeiten die Leute in unseren Teams und sie sind sie sind schlau. Punkt. Ja. Und schlaue Menschen sind mir immer lieber als Fachidioten.
Ja, finde ich ganz wichtigen Punkt. Ja. Ja. Hast du, wie haltet ihr das fest? Mit welchen Schulen? Ganz normal Google Docs oder wirklich mit Evernote?
Ganz simpel mit Google Drive. Manche arbeiten auch mit Evernote für sein Team. Ja. Aber ich arbeite ganz viel mit Google Drive. Ich finde das einfach sensationell, das Tool. Ob Google da reingucken kann, ist mir kackegal.
Glaube ich auch.
Ja. Datenschutz, das ist mir doch egal. Ne?
Ja. Was sind so noch so vielleicht noch zwei, drei Tools, die ich hier auch noch sehr viel nutze, zur Kommunikation, zur Dokumentation, mit To-Do-Listen? Was ist da so deine Favorite?
Da muss mein Bruder mal gleich ein bisschen was zu sagen. Ja. Ich arbeite für mich sehr viel mit To-Do. Das ist eine simple App, die für mich sehr, sehr gut funktioniert. Aber die Jungs hier haben auch Ticketsysteme, die ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so in der Tiefe kenne. Bin operativ da nicht mehr so tief drin, ehrlich gesagt. Das müsste meine Jeremy fragen, der weiß das alles genau. Ja. Aber wir haben mehrere Tools, mit denen wir auch, weil wir zum Teil dezentral sind. Ne? Ja. Klar, hier sind alle, aber wir haben auch noch schon 10 Leute, die dezentral sind, die nicht hier sitzen. Und da musst du halt mit den gleichen Tools arbeiten können. Wir haben da welche. Ich bin persönlich einfach ein Riesenfan von Google Drive. Wirklich. Also Google ist die Macht, ja.
Google ist gut. Die haben echt gute Sachen.
Ja.
Eine Sache, die wir eben ganz kurz schon angesprochen haben und angeschnitten haben, war so ein bisschen, wie sich der Vertrieb und das Marketing in den letzten Jahren verändert hat. Du hast es auch schon kurz gesagt, eigentlich gar nicht. Wieso ist sowas so? Also wieso ändert sich sowas nicht? Wieso ist das so ein Urinstinkt letztendlich in uns drin, dass wir auf Werbung und auf Werbetexte gleich reagieren oder oft?
Naja, schau mal. Also ich hole mal ein bisschen aus. Ja. Wie lange leben wir Menschen eigentlich schon in einer Zeit, die sicher ist? Wo du nicht die Angst haben musst, dass entweder gleich ein Säbelzahntiger um die Ecke kommt und dich irgendwie auffressen will, oder ein Kack-Dinosaurier kommt oder irgendein Räuber und dir eins drüber brät, weil du zwei Silbermünzen dabei hast. Das ist, mal ehrlich gesagt, noch gar nicht so lange. Das sind vielleicht 150 Jahre. 200 Jahre. Unser Gehirn ist aber über tausende Jahre, zehntausende Jahre, geprägt auf Gefahr vermeiden. Und halt raus schon, wo ist der nächste Säbelzahntiger? Wirklich, das ist ja zehntausende Jahre passiert. Und, oder wo ist der nächste Räuber? Und dieses Gefahr vermeiden ist immer noch in uns drin. Die meisten Menschen, alle, mehr oder weniger alle Menschen haben ja den Blick auf, was ist gerade schlecht, wo ist gerade was Negatives, so sind wir. Das ist unsere Medienlandschaft, so wie sie ist. Mach doch mal die Bildzeitung auf. Siehst du da irgendwie was von glücklicher Rentner, keine Ahnung was, gründet Initiative, um Enten in seinem Park zu retten? Nein, liest du nicht. Du siehst, Rentnerleiche zerstückelt im Internet. Das liest du, ja? Warum ist das so? Weil diese Funktionen in unserem Gehirn bedient werden wollen. So, warum sage ich das? Weil, obwohl wir schon seit 200 Jahren eigentlich in einer sicheren Zeit leben, sind unsere Gehirne immer noch so. Ergo, Gehirne ändern sich in der Evolution unfassbar langsam. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal die Werbewelt angucken, dann ist die vielleicht 100 Jahre alt. Hat sich in diesen 100 Jahren in unserem Gehirn evolutionstechnisch irgendwas ändern können? Nö. Das ist erstmal die Grundaussage. Und deshalb ist Verkaufspsychologie immer noch genauso wie vor 100 Jahren. Und das wird auch in die nächsten 500 Jahre so weitergehen, bin ich sehr sicher. So. Warum hat sich also nichts geändert? Evolutionsgeschichtlich kann man das nachvollziehen. Es braucht einfach viel, viel länger, bis irgendwie der Kackfisch aus dem Wasser geht, anfängt zu laufen, irgendwann ein Affe draus wird und dann der Mensch. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das dauert einfach sehr, sehr lange. Deshalb wird sich auch unser Gehirn nächste Zeit nicht ändern. Und verkaufen ist verkaufen. Egal ob offline, dir gegenüber, am Telefon, per Brief oder online. Das Medium bringt ja nur die Änderung ins Spiel der Aufmerksamkeit und der, sagen wir mal, Kanäle, die du adressieren kannst. Nimm mal als Beispiel einen guten alten Brief, den du per Post schickst. Der hat im Schnitt eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Sekunden. Ja, wer dazu mehr wissen möchte, bitte alle Bücher von Siegfried Vögele kaufen. Ein Direktmarketing-Papst der ersten Stunde, leider schon verstorben, in Deutschland. Sehr, sehr gute Bücher. 99 Erfolgsregeln des Direktmarketings zum Beispiel. Der hat das herausgefunden, sein Institut damals, dass die Aufmerksamkeit auf einem Brief 20 Sekunden ist. Auf einer Webseite gibt der User dir nicht 20 Sekunden, sondern nur 1 bis 3 Sekunden. Muss man deshalb in der Ansprache was ändern? Nicht zwingend. Man muss es vielleicht anders servieren, aber die Ansprache ist gleich. Verkaufspsychologie bedeutet ja, wir gehen auf Bedürfnisse von Menschen ein und kommunizieren Nutzen, Benefits. Im Übrigen nicht Eigenschaften, sondern Nutzen. Echter Nutzen. Nutzen ist immer, wie verbesserst du das Leben deines potenziellen Kunden? Und das war vor 100 Jahren so wie heute. Vor 100 Jahren gab es keine Webseite. Da ging irgendwie, keine Ahnung was, der Typ stieg von seiner Kutsche und sagte dem Metzger, pass mal auf, mein Freund, ich habe hier frisches Schweinefleisch, statt 80 Euro, oder Mark damals, Gulden, keine Schilling, keine Ahnung was, nur 40. Ja? Und wenn du es jetzt nimmst, hast du Glück, ansonsten geh ich zu deinem Konkurrenten. Dann nimmt der es. Da hat er gesagt, hey, das ist ja ein Nutzen, ich spare Geld, ich kaufe dir ab. Genau das Gleiche passiert heute. Das Medium ist nur anders. Und dieses Medium wird von den Leuten anders genutzt. Aber die Trigger, die du im Kopf anmachst, die in der Psychologie darüber entscheiden, ob jemand etwas spannend findet oder nicht, sind ja genau die gleichen. Es gibt ein Buch von Claude Hopkins, einer der großen Werbeväter unserer Zeit. Ich glaube, das Buch ist von 1915 oder sowas. Scientific Advertising. Es gibt sogar ein Doppelbuch. Das ist das Buch Scientific Advertising und Tested Advertising Methods. Zwei Bücher in einem. Unbedingt kaufen und lesen es. Von 1910, 1920, irgendwie so dazwischen. Der hat eine große Werbeagentur, hat Millionen Dollar damals schon von großen Konzernen Werbegelder eingesammelt und hat für die Werbekampagnen geschaltet. Printanzeigen. Und Tested Advertising Methods ist einfach nur, hat getestet, was funktioniert, was nicht funktioniert und hat über die Dinge, die funktionieren, ein Buch geschrieben. Super Buch, ja. Exakt die Dinge nutze ich heute auf unserer Webseite. Exakt die Gesetzmäßigkeiten für Headlines, für Werbetexte nutze ich heute auf unserer Webseite. Und sie funktionieren. Die Webseite gab es halt damals noch nicht. Aber das geschriebene Wort über die Distanz, jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du willst, das bleibt ja gleich. Die Bedürfnisse sind die gleichen. Ich frage mal Leute, die Kinder haben, Menschen, wenn du Kinder hast und das Kind hat irgendwie eine Grippe, würdest du es zum zweitbesten Kinderarzt der Stadt schicken? Dann sagen wir alle, nee, natürlich nicht. Ich sage, nee, wohin würdest du schicken? Ja, zum Besten. Ich sage, okay, warum? Ja, ich will sicher gehen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, glaubst du, das war vor 100 Jahren anders? Nö. Sicherheit ist und bleibt das Nummer 1 Element, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Benefit ist das zweite, dann kommt Status meinetwegen, ja, warum willst du einen Porsche kaufen? Porsche macht keinen Sinn. Also wirklich, es gibt keine rationalen Argumente für einen Porsche. Das sind Dinge, die gab es vor hunderten Jahren auch schon. Das ändert sich meiner Meinung nach auch noch nicht. Meinetwegen, die Aufmerksamkeitsspanne deines potenziellen Kunden wird kürzer. Im Internet ist echt sehr schnelllebig. Aber dafür gibt es dann halt Techniken, die gut funktionieren. Oder heute im Internet, ja, jetzt fangen sie ja alle an, ihre Bücher zu verkaufen und sagen, hey, mein Buch gibt's gratis, nur 5,95 € Versandkosten. Ja. Und feiern sich, dass das die Erfindung des Jahrhunderts ist. Hey Freunde, 1920 wurde das Gleiche schon gemacht, mit kleinen Fließtextanzeigen in der Zeitung. Exakt das Gleiche. Ja? So, und dann gab's Upsells. Die gibt's heute auch. Das heute funktioniert so viel schneller. Du trägst dich ein, zack, Upsell, willst du das Hörbuch haben. Cool. Ja, das ging damals nicht. Heute geht sowas. Damals hast du dann eine Postkarte gekriegt, hast das Buch, wofür du 5,95 € gezahlt hast, hast nach Hause geschickt bekommen und da war noch ein kleiner Flyer dabei. Ach, im Übrigen, bestell jetzt auch noch das dazu, statt Y nur X Dollar oder Euro oder Mark. Und dann haben die Leute das gemacht. Genau mit so einem Prozentsatz wie heute eben auch. Das Medium ist anders, aber die Techniken sind die gleichen.
Ja.
Da hat sich auch nichts Neues getan, ganz ehrlich nicht.
Ja. Echt mega spannend, der ganze Bereich. Ihr arbeitet ja in euren Firmen immer mit mehreren Geschäftsführern auch zusammen. Ich meine, es ist bei euch so, dass jeder von euch immer einen speziellen Bereich davon übernimmt. Ne? Und meistens so. Also jeder hat immer so seinen Schwerpunkt. Was ist genau deiner bei euren meisten Unternehmen, worum du dich so am meisten kümmerst oder worauf du am meisten Fokus legst?
Das sind zwei, drei Sachen. Das eine ist mit Sicherheit alles rund um Conversion. Also die Verkaufspsychologie dahinter. Das bedeutet nicht, dass ich alle Sachen jetzt selber schreibe und mache und tue, aber viele Impulse kommen von mir und geht dann am Ende wahrscheinlich über meinen Schreibtisch. Generell Unternehmensstrategie mache ich sehr, sehr viel mittlerweile. Über die Jahre ein ganz tolles Netzwerk an echt coolen Geschäftspartnern aufgebaut. Verkaufspsychologie, Conversion, Unternehmensstrategie, Unternehmensführung, das sind so die Dinge, die ich mache.
Ja, lass uns jetzt nochmal ein bisschen praktisch drauf eingehen, mal so ein kleines Beispiel nehmen und nur ein bisschen über die Conversion Rate auf so einer Seite sprechen. Also ich habe ein Produkt, wie gesagt, wir haben eben schon gesprochen, kann im Endeffekt alles sein, was wir verkaufen. Ja, es kann ein E-Book sein, es kann ein physisches Produkt sein, eine Software oder sonstiges. Womit startet jetzt eine Website, die Conversion zu optimieren und den Besucher stärker dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte, sei es jetzt eine E-Mail erstmal einzutragen, sei es irgendein Klick auf den Button oder der Kauf. Womit starte ich überhaupt, wenn man jetzt ja wirklich ganz am Anfang steht?
Also wenn du noch nichts hast, baue mal eine Webseite und versuch die Webseitenbesucher dazu zu bringen, sich bei dir einzutragen. Weil das ist ja der erste Schritt, um aus Wartemarketing in den Driver Seat zu kommen, wo du selber Steuern eintragst und dann mit denen, die sich bei dir eingetragen haben, in den verkaufsfördernden Dialog per E-Mail-Marketing-Eintrag einsteigen kannst. Wenn du das nicht machst, wartest du. Kommt einer auf deine Website, klickt wieder weg, ist doof, wartest halt, bis er wiederkommt. Irgendwie blöd. Davon musst du, wenn man nur über den Spruch, über den Schritt nachdenken, fang an, Besucher und Interessenten zu verwandeln. Du musst dir überlegen, wie schaffst du das? Wie motivierst du jemanden dazu, sich einzutragen? Dazu musst du erstmal verstehen, niemand will sich eintragen. Weil indem die sich eintragen, geben die ihre Anonymität preis und gehen einen Schritt in die Unsicherheit, weil sie nicht wissen, was passiert mit meiner E-Mail-Adresse, habe ich mich dazu jetzt irgendwas committed, habe ich jetzt irgendwie unbekannterweise was gekauft, bin ich in einer Abo-Falle drin, das sehen ja die Leute. Ja? Und die Kack-Medien mal wieder, Sat.1 Akte, berichtet ja nur über Scheiße. Die berichten ja nur über Abo-Falle, Abzock-Falle Internet. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Ne? Aber so sind die Menschen halt geprägt, die haben Angst. Und von daher, wenn du das weißt, dass es ein Schmerz ist, für deine Besucher sich einzutragen und auch ein Preis, den sie zahlen, nämlich mindestens mal Aufgabe der Anonymität, dann weißt du, dass hier wieder Verkauf stattfindet. Weil Verkaufen ist immer Preis gegen Nutzen. Also musst du den Nutzen groß formulieren und dazu musst du überlegen, woran hat deine Zielgruppe Interesse? Woran hat dein potenzieller Kunde Interesse? Wo brennt ihr oder ihm der Kittel? Wie will sie ihr Leben verbessern oder ihr Problem lösen? Und du verfügst noch mit Sicherheit über Know-how, was deinen potenziellen Kunden hilft, das Problem zu lösen oder das Leben zu verbessern. Es gibt ja immer nur zwei Strömungen. Ne? Ziel erreichen, Problem lösen. Ne? Problem lösen ist in der Regel stärker. Weil Leidensschmerz vermeiden ist der stärkere Trieb als Freude empfinden. So, und dann bietet er etwas an im Tausch gegen die E-Mail-Adresse, wo der sagt, Mensch, eigentlich will ich nicht eintragen, aber boah, das ist so attraktiv, ich muss das haben. Und wie das geht, naja, zum Beispiel, indem du ein Video auf deine Seite packst, indem du selber sprichst. Warum? Weil der Chef spricht selbst, steigert das Vertrauen. Und in diesem Video wissen jetzt viele nicht, was soll ich denn machen, was soll ich denn sagen? Drei Dinge. Erstens, kurz begrüßen und eine Entstehungsgeschichte deines Unternehmens kommunizieren, weil Menschen wollen Geschichten hören. Die meisten stellen sich vor die Kamera und erzählen erstmal fünf Minuten über sich, wo sie herkommen, wann sie Kommunion hatten, alles nett, interessiert auch deine Mutter und deine Oma, den Kunden aber nicht. Also du spielst keine Rolle, erzähl die Entstehungsgeschichte über dein Unternehmen und erzähle, warum du Expertin oder Experte bist in dem, was du tust. Dann Benefit-Kommunikation. Sage, wie du das Leben deiner Kunden verbessern kannst. Und leite über zu deinem Gratisgeschenk, was du anbietest, im Tausch gegen die Adresse. Und dann kommt das dritte, Call to Action. Und indem du einfach nur sagst, und ich habe für Sie genau eben eine Checklist zusammengestellt, in der Sie sehen, wie Sie garantiert sicher Produkte aus China importieren, ohne in die Mafia-Falle zu tappen und tausende Euro zu viel bezahlen. Jetzt einfach hier rechts in dem Video downloaden. Also Call to Action. Das sind die drei Sachen, die du im Video machst. Da musst du noch wissen, wo sollte die Call to Action, also das Feld, wo die Leute sich eintragen, auf den Button klicken, angesiedelt sein. In der Regel rechts oben auf der Webseite. Also von mir aus ist rechts jetzt da, aber du siehst es so. Also rechts oben ist die prominenteste Stelle. Auch das wurde über Marketing-Studien herausgefunden. Das ist die prominenteste Stelle. Möglichst, ja, nicht ganz rechts oben in der Ecke, sondern da drunter. Rechts oben. Da packst du dein Gratisgeschenk hin, das Formular, wo sie sich eintragen sollen oder den Button, wo sie hinklicken sollen. Und wenn du das machst und dann noch ein bisschen Benefit-Kommunikation, warum und wie dieses Gratisgeschenk deinem potenziellen Kunden helfen wird, das Problem loszuwerden oder das Leben zu verbessern, also Benefit, dann hast du gute Chance, dass die Leute anfangen, sich einzutragen. Ja. Ich meine, da kann ich jetzt tagelang drüber reden, aber ich weiß schon,
kann man ganz viel dazu beachten. Und ich denke, ein wichtiger Punkt sind auch Split-Tests. Wenn ich viel zu testen, was funktioniert. Ich meine, ich habe, glaube ich, auch im Video von euch gesagt, ihr habt, glaube ich, 10 verschiedene Webseiten, oder ich weiß nicht mal genau die Zahl, 1000 verschiedene Webseiten getestet und dann eine hat wirklich dann funktioniert letztendlich. Und ich glaube, viele, die starten irgendwie mit einer schönen Landingpage, die machen das einmal schön, sehen, funktioniert nicht, und also die Idee ist weg. Ich höre direkt auf. Ja. Und man muss einfach viel testen und herausfinden, was funktioniert.
Auch da wieder Durchhaltevermögen. Ja. Ne? Das ist so. Split-Tests sind essentiell und das ist auch das Coole im Internet, dass man Dinge so schnell testen kann. Ne? Version 1 live, Version 2 live, aber klappt nicht, Version 3 live, das ist natürlich viel cooler als früher. Also das klappt gut und halte durch. Ja. Ich meine, der Gründer von KFC, gibt es ja auch diese Legende, ne? Er ist mit seinem Rezept losgegangen und hat irgendwie 1000 Restaurants besucht und gesagt, hey, ich habe das coolste Rezept für Chicken, wollen wir zusammen was machen? 1000 haben gesagt, nein. Und der 1001. hat dann gesagt, ja, der Rest ist Geschichte, ist KFC draus entstanden. Ne? Aber der hat halt auch einfach nicht aufgegeben. Ja. Einfach nicht aufgegeben.
Lass uns nochmal, bevor wir auch jetzt langsam ein bisschen zum Ende kommen, nochmal über eine Sache reden, die Nick Mengel hast du eben schon angesprochen. Wie finde ich heraus, was meine Kunden hier eigentlich wollen? Also was bringt ihnen den meisten Wert? Soll ich mir da einfach ein paar Dinge ausdenken? Und wie gehe ich dann wirklich vorher raus, was da am besten funktioniert?
Also es gibt im Wesentlichen drei Wege. Das erste ist, um herauszufinden, ob Bedarf und Suchvolumen nach etwas ist, kannst du ja den Google Keyword Planner nutzen. Das ist ein Tool von Google, gratis zur Verfügung gestellt, damit du einfach mal herausfinden kannst, wie viele Menschen suchen im Monat nach Koi-Teich bauen oder was ich was, Ableichbürsten, egal was. Du kannst herausfinden, gibt es überhaupt ein Volumen? Weil im Internet gilt, wonach keiner sucht, kriegst du nicht verkauft. Weil für alles andere brauchst du viel zu viel Marketing-Power. Jetzt können sagen, wenn die ganz schnell sagen, ja, aber ein iPhone hat damals auch keiner nachgesucht und ist riesen Erfolg. Ja, aber fucking normal. Das ist Apple, ja? Die haben echt viel Kohle. Die Kohle hast du nicht, also mach nur das, wo nachgesucht wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ganz, ganz viel antizipieren und Empathie hereinbringen. Wenn du dich um eine Nische bemühst oder um einen Markt oder ein Produktfeld, dann musst du ja selber damit von morgens bis abends im Kopf umherlaufen und überlegen, wie funktioniert mein Ziel, wie ticken die, woran könnten die Interesse haben. Das ist in meinem Unternehmen das, was ich von morgens bis abends mache. Und das hört auch nicht auf, das passiert auch nachts. Du musst einfach Maniac sein und immer wieder überlegen, woran könnten die Interesse haben. Und das Dritte ist, geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit Lead-Magnet und Opt-ins einsammeln, wenn du dann schon mal ein paar E-Mail-Adressen eingesammelt hast, ja, dann ist der einfachste Weg, frag deinen Kunden. Das machen wir auch in vielen unserer Branchen. Wir machen Umfragen. Wir schreiben die an und sagen, hey, wie spannend wäre für euch das? Oder sag uns doch mal, was du machst. Kundenavatare zu bilden, ist auch sehr interessant. Wir haben in unserem Fitnessversandhandel, fragen wir unsere Kunden regelmäßig nach absurden Informationen, durch die uns aber helfen, den Kunden besser zu verstehen. Wir wollen von dem wissen, welche Magazine lest ihr? Welche Sendung guckt ihr im Fernsehen? Wo kauft ihr ein? Ist das Aldi, Lidl, Rewe oder sonst wer? Weil wenn sie dir das sagen, verstehst du besser, wie tickt der Kunde. Also frag deine Kunden. Auch das kannst du mit Google-Umfragen ja heute gratis machen. Das sind so die drei Sachen, würde ich sagen, wie du das rausfindest. Ja.
Okay. Dann würde ich sagen, abschließend nochmal eine Frage, so ein bisschen dein One-Tipp für jemanden, der am Anfang steht, also wirklich jetzt gerade noch sehr am Anfang, dein nächster Tipp für jemanden, der sich schon ein bisschen was aufgebaut hat, aber Probleme hat zu wachsen, und dann auch für jemanden, der vielleicht jetzt an deiner Stelle steht, also der letzte Tipp dann so vielleicht für dich selber, was du dir jetzt vielleicht noch vor einem Jahr so ein Tipp mitgegeben hast, und dann mal für diese drei verschiedenen Positionen so vielleicht ein Takeaway, nach dem du
also mitgeben kannst. Die am Anfang stehen, erstens, Menschen, die sterben, bereuen nie die Dinge, die sie gemacht haben. Die bereuen immer nur die Dinge, die sie nicht gemacht haben. Also wenn du eine Idee hast und alle um dich herum sagen, ja, aber das kann nicht klappen, weil, hör auf Arnold Schwarzenegger, der sagt, don't listen to the naysayers. Ja? Alle um dich herum werden sagen, warum etwas nicht klappt. Wenn du daran glaubst, mach. Wirklich. Halt dran fest, glaub dran und mach. Das ist so, so wichtig, dass du einfach umsetzt. Der zweite Tipp für die Zweiten, die schon ein bisschen weiter sind, hilft aber auch denen, die ganz am Anfang stehen. Und das ist mein sogenannter WBDE-Tipp, den gebe ich auch oft. Der heißt, was bringt den Erfolg? Was bringt den Erfolg? Sind aus meiner Sicht am Ende drei Dinge, die jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer tun muss. Und gute Unternehmer erkenne ich daran, indem ich die nachts anrufe und frage, hey, was sind deine drei größten Bälle, mit denen du gerade jonglierst? Was sind deine drei größten Projekte? Und die muss man rausfinden. Wie geht das? Indem du ein weißes Blatt Papier nimmst, schaut darüber WBDE, was bringt den Erfolg? Und dann schreibst du 20 Sachen auf. 20, wo du sagst, aber wenn ich die umsetzen würde, das würde echt Output bringen. Ja? Also nicht irgendwie einen Hof fegen, weil das hat keinen Output. Ich meine umsatzbestimmte Dinge. 20 Stück. Sagt immer jeder, das ist ja easy, schreibe ich auf. Ja gut, es müssen 20 gute sein. So bis 10 kommen die meisten, 12, 13 gehen auch noch, dann wird es schwierig. Du musst dich aber durchquälen. Einen Tag lang schließ dich im Raum, bis du die 20 besten Dinge hast. Und dann wählst du die drei wichtigsten aus. Das sind deine drei Prioritäten, an denen du arbeiten solltest. Und die musst du umsetzen, bis der Arzt kommt. Execution is the key. Also nicht labern, machen. Und wenn du einen Ball davon umgesetzt hast, hol dir den nächsten aus deiner 20-Punkte-Liste. Und wenn du das kontinuierlich machst, wirst du große Wachstumssprünge haben. Das ist mein Tipp an die, die schon ein bisschen weiter sind. Und die... Ja, das ist ganz schwierig. Der ist vielleicht unfassbar unspektakulär. Aber mache nichts aus Gier heraus. So. Weil das ist so... Die Kunst besteht darin, Nein zu sagen. Insbesondere, wenn du mal in der Phase bist, ein bisschen zu investieren und sowas. Kommen ja alle naselang irgendwelche Typen zu dir und sagen, ich habe die beste Geschäftsidee und will nicht investieren, will nicht damit machen. Die Kunst besteht darin, Nein zu sagen. Und bitte, wenn du was machst, nicht aus der Gier heraus. Mach immer nur Dinge, wo du sagst, da bin ich selber überzeugt. Ich jetzt kenne zwar die Geschäftsidee und ja, ist auch eine Menge Geld drin, aber Dinge aus der Gier heraus zu machen, scheitern oder machen dich unglücklich. Don't do it. Ja. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Habe ich oft getan, immer auf die Fresse gekriegt. Sowohl geldtechnisch auf die Fresse gekriegt, als auch vom Glück her, weil es einfach einen nur beschäftigt und ätzend ist. Das sind so die drei Sachen. Sorry, wenn die jetzt nicht irgendwie hochgradig konkret sind, aber das ist halt einfach...
Es ist mega wichtig, der Punkt. Ja. Gut, das war eigentlich so das Interview, das waren so die Fragen, die mir so ein bisschen auch, ja, die mich auch interessiert haben, ganz klar. Und ich muss sagen, es war wirklich eins der besten Interviews, die ich tatsächlich je geführt habe. Und wir haben, glaube ich, jetzt schon einige, um die 20 Stück, es war wirklich... Jedes Wort war gefühlt extrem Mehrwert drin, deswegen nochmal vielen Dank für das ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast, nochmal deine Story, super interessant. Und ja, schau auf jeden Fall alle bei Pascal und bei Mehr Geschäft generell vorbei, die machen unglaublichen Content, da kriegst du mehr über das ganze Thema Vertrieb. Und ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und ja, jetzt gibt es gleich noch ein weiteres Interview mit deinem Bruder,
Jeremy. Yes, danke euch, danke dir.